zu meinem Talk. Mein Name ist Andreas Arauna. Ich werde heute etwas über EFI Rootkits erzählen. Ich habe mich mit EFI in den letzten 2 Monaten etwas auseinandergesetzt und habe mir das mal etwas angeschaut. Meine Agenda für heute ist erstmal eine Einführung, was EFI ist, wer es entwickelt hat, wer uns geschrieben ist und so weiter. Dann habe ich ein bisschen was zur Architektur, um mal zu sehen, wie es bootet und so weiter. Dann habe ich was wie die Firma-Images, also die Dateisysteme im Prinzip, die dann nachher auf dem Flash, auf dem Motherboard selber sind. Dann stelle ich ein kleines Proof of Concept vor, wie man da malicious Code reinkriegen könnte. Dann habe ich noch ein bisschen was über Secure Boot, was das eigentlich verhindern könnte, aber vielleicht doch nicht so gut ist, wie wir nachher sehen, aus Anwendersicht und von der Freiheit her. Und dann noch einen kurzen Ausblick, was man noch so machen könnte, was vielleicht noch auf uns zukommt, was man sich nochmal anschauen könnte. Okay, die Einführung. EFI, wenn ich von EFI spreche, meine ich eigentlich heutzutage nur EFI. Also EFI steht dann erstmal für Extensible Firmware Interface. Später hat man das Unified davor gesetzt, weil es dann standardisiert wurde und ein anderes Konsortium ging. Das Ganze ist also von Intel entwickelt worden, 1998 für die aufkommende Itanium-Plattform, die sie zusammen mit HP entwickelt haben. Heute wird es durch das UEFI-Konsortium selber spezifiziert, das heißt, sie geben Designrichtlinien raus, wie sich das EFI zu verhalten hat, wie die Dateiformate aussehen müssen und so weiter. Und in diesem Konsortium sind die Mitglieder halt alle großen Hardwarehersteller, die wir so kennen, das ist halt Dell, ARMI, vielleicht aus BIOS-Zeiten noch Apple, AMD, Intel und so weiter. EFI ist erstmal der Nachfolger sozusagen des alten BIOS, was wir so kennen. Und das BIOS war halt damals in Assembler geschrieben, läuft auch immer noch im 16-Bit-Modus des Intel-Prozessors. Und Assembler ist halt, gefällt halt manchen Leuten nicht so, die schreiben lieber C, und deswegen hat man dieses Framework jetzt zu großen, sehr, sehr großen Teilen wirklich in C geschrieben. Und was halt ziemlich neu ist daran, ist, dass der Quellcode der Referenzimplementierung von Intel und von diesem UEFI-Konsortium tatsächlich auf SourceForge unter einer BSD-Lizenz verfügbar ist. Das heißt, man kann sich zumindest für Referenzplattformen auch selber so eine Firmware bauen und ausprobieren. EFI bringt unter anderem auch ein neues Partitionierungsschema mit für unsere Festplatten, weil der NVR, wenn eine Festplatte größer als 2 Terabyte hat, ist da bestimmt schon mal reingelaufen. Er kann bei 512 Byte Blockgröße einer Festplatte halt nur 2 Terabyte pro Partition verwalten. Und EFI wird halt, also es gibt dann halt dieses neue Partitionierungsschema und das löst dann sozusagen auch den NVR ab. Der gesamte Boot-Vorgang ist also plötzlich anders, was genau da passiert, sehen wir nachher auch noch. Umgehen können damit eigentlich heutzutage alle Betriebssysteme, also die Windows ab bis das Service Pack 1 wird es offiziell unterstützt. Windows auf IA64, also der Itanium-Plattform, kann es sogar schon ab Windows 2000. Apple hat es bei macOS angeführt ab macOS 10.4, weil sie da auf die Intel-Prozessoren gegangen sind und eine entsprechende Firmware brauchen. Ja, und Linux kann es sowieso schon ewig, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber da ist immer noch jemand bei einem Fedora-Projekt, der da rumbasteln muss, um Bugs rumzuschiffen und damit Linux tatsächlich vernünftig auf diesem neuen Boot. Und jetzt mit Windows 8, Microsoft verteilt gerne so Designed for Windows, XP, ME, 98, Vista 7 und so weiter Aufkleber. Und für diese Windows 8 Aufkleber braucht man dann tatsächlich auch als Hardwarehersteller eine UEFI und das muss dann auch mit diesem Secure Boot, was ich nachher noch erklären will, muss dann auch ausgestattet sein, damit man als Hardwarehersteller dann diesen Aufkleber bekommt. Das heißt, auf kurz oder lang wird sich dieses gesamte System durchweg durchsetzen. Wie gesagt, EFI ist selber spezifiziert, komplett von oben bis unten. Ich habe den Namen gleich auf die Nase gefallen, weil ich mir bei Intel hat sein Design und auf die Intel-Webseite gegangen und habe ein bisschen gegoogelt, landete auf der Intel-Webseite und habe mir dann da diese Specs runtergeladen. Und die waren alle von 2003 und überall stand dick Draft for Review drauf. Und die waren halt völlig schlecht geschrieben, es gab Missverständnisse, Dinge wurden weggelassen, wie ein Alignment von bestimmten Datenstrukturen und all sowas. Und ich habe erst später, im Prinzip fast als ich eigentlich fast fertig war mit meinem Kram hier, habe ich eigentlich erst gemerkt, dass GoEvy.org eigentlich irgendwie nur so zwei oder drei Zip-Pakete sind, wo eigentlich alles das drin ist, was ich gebraucht hätte. Und also wer sich damit beschäftigt, will besser auf GoEvy.org gehen und da einfach allen Kram runterladen, den es da gibt, da wird man schon fündig. Das wären halt also einmal die GoEvy-Specification selber und dann für den Bootvorgang selber die GoEvy-Platform-Initialization-Specification. Das sind so die beiden Dinge, die man eigentlich braucht, das rausfinden will. Okay, soviel zur Einführung. Die Architektur jetzt, die sieht halt so aus, wie gesagt, es gibt halt dieses neue Partitionierungsschema, was wir so vorher noch nicht hatten, ist jetzt eine sogenannte EFI-System-Partition, die es eigentlich auf jedem Rechner so gibt. Und die ist erstmal 100 MB groß, einfach das ist die erste Partition und die ist halt mit FAT32 formatiert und die hält die gesamten EFI-Applikationen, was das genau ist, was man damit machen kann. Und später noch. Auch kann man darüber Treiber nachladen und der Operating System Vendor kann also muss jetzt nicht mehr irgendwie da irgendwie ein MBR überschreiben, wo wir vielleicht unseren hübschen Linux-Loader drin hatten und installieren wir Windows, dann ist der weg, dann müssen wir da wieder irgendwie in den Recovery-Modus booten und da unser Boot-Vector neu installieren, das gibt es so nicht mehr. Jetzt ist einfach ein Binary, das kommt dann irgendwie in so ein Pfad, der ist halt EFI, dann irgendwie Vendor, also Linux, oder Microsoft und dann halt Boot x86, x64, IA64 und so weiter für jede Architektur, legt man einfach so ein Binary hin und dann sollte man das eigentlich laden können. Der Default Loader, wenn halt nichts gefunden wird, liegt halt einfach der EFI Boot x86, 64 und so weiter dort geht rein. Das hier ist jetzt mal so ein Schaubild, wie EFI selber bootet. Das habe ich jetzt zwar selber hübsch gemalt, aber das findet man auch irgendwo in der Spezifikation. Man sieht also hier von links nach rechts, also die Zeitleiste, über in welchem Modus wir uns gerade befinden, sozusagen beim Booten. Und mal so links oben den Power-On-Modus, das heißt, wir drücken auf den Knopf, die API initialisiert sich ein bisschen Spannung, werden stabilisiert und dann fängt halt die CPU an. Die erste Instruktion von dem Flash abzuholen, der auf dem Motherboard liegt, wo dann halt unser EFI drin liegt. Und diese erste Stage, die da ausgeführt wird, ist die sogenannte SEC Stage. SEC steht für Security, hat aber momentan nicht viel mit Security zu tun. Das Einzige, was es momentan macht, ist, es lädt halt dann diese PEI, also die nächste Stufe, die Pre-EFI Initialization. Da geht es dann weiter. Da wird halt dann die CPU initialisiert, der DRAM-Controller wird initialisiert, damit wir halt auch mal ein bisschen Speicher haben. Ein paar essentielle Komponenten auf dem Motherboard werden initialisiert, durch ein paar Treiber, die geladen werden und so weiter. Der Grund, warum SEC für Security steht, ist, dass bei Secure Boot in dem Fall das sozusagen die Wurzel des Vertrauens ist. Da fängt alles an, es wird halt vielleicht extern nochmal gecheckt, ob das alles so sauber ist, ob da keiner rumgefriemelt hat. Und der verifiziert dann eigentlich die nächste Stufe. Und jede Stufe verifiziert sich dann, also jede Stufe verifiziert dann die nächste Stufe. Und weil das halt die Wurzel, die Root of Trust sozusagen ist, heißt das Ding einfach Security. Okay, nach der Pre-EFI Initialization geht es dann in die Driver Execution Engine. Da gibt es dann den sogenannten Driver Dispatcher, der geht dann halt rum, guckt halt in der Liste nach, ob da irgendwelche Treiber sind, die wir vielleicht laden wollen von unserer Festplatte, von unserer Grafikkarte und so weiter, lädt die und macht das halt mit den Schleifen. Wenn der fertig ist, dann geht es in die nächste Stufe, den Boot Device Selector. Der sollte einem eigentlich, was ich aber bisher noch in keiner einzelnen Implementierung so gesehen habe, eine Liste einblenden von allen diesen Farben, die wir hier eben hatten, von EFI, Vendor, Boot x86, 64, was er da gefunden hat. Sollte einem dann eine Auswahl geben, ich möchte jetzt Linux booten, Windows 7, Windows 8 und so weiter. Das habe ich aber so in der Form noch nie gesehen. Meistens laden die einfach dieses Standard-Executable. Und danach sind wir hier in den roten Kästen, entweder EFI Applications oder OS Loader. Im Prinzip sind es beides ganz normale Applikationen, die halt dann die EFI API benutzen, um Dinge zu tun. Was einem meistens unterkommen wird, wird wohl der OS-Loader sein. der dann halt dann tatsächlich einen Kernel von einer anderen Festplatte lädt, kann aber währenddessen halt wirklich die gesamten Treiber, Dateisystemtreiber und so weiter, die halt EFI schon mitbringt, einfach dafür nutzen. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie mit dem Grub alles von Grund auf neu implementieren, man kann einfach den Kram, den EFI mitbringt, einfach so benutzen, wie er daherkommt. Und dann sind wir nachher in unserem Operating System, also der Kernel läuft dann. Und selbst dann bleibt EFI zum Teil in dem Arbeitsspeicher. Das heißt, wir haben immer noch irgendwo ein paar Sektionen, wo EFI-Code drin liegt und der Betriebssystemkern kann dann da reinrollen, kann zum Beispiel das System resetten, der kann Updates verteilen. Also wenn man das EFI updaten will, dann legt man da so ein Image hin und sagt dann update mal, dann bootet der neue in das Image und updatet sich dann zum Beispiel. Ja, so viel zum Vorgang erstmal. Diese ganze Interoperabilität, dass zum Beispiel EFI-Applikationen jetzt Services von EFI selber nutzen können, liegt daran, dass es so drei Kernschnittstellen gibt. Das sind einmal die Runtime-Services, die Root-Services und so Protokolle, die da etabliert werden. Das sind, weil es in C geschrieben ist, einfach nur ganz einfache Tabellen von Funktionspointern. Das heißt, ich baue mir da so ein Protokoll und kann dann zum Beispiel von der Festplatte lesen, dann habe ich zum Beispiel Discrete, Get Geometry oder sowas alles. Da baue ich mir dann so eine Tabelle, packe die alle da rein und gebe die dem EFI mit so einem Identifier, der sich da GUID nennt. Und dann kann man die anschließend abholen von einem anderen Programm aus mit diesem Identifier, bekommt diese Funktionspointer-Tabelle und kann dann da reinhauen und kann dann diese Dienste nutzen. Die Runtime-Services. Die Runtime-Services sind genau das, was ich eben erwähnt habe, das, was die ganze Zeit im Speicher bleibt. Das ist also dann, wie gesagt, NVRAM-Variablen lesen und setzen zur Konfiguration von dem EFI, eine Realtime-Block abfragen, das System resetten, dieses Image, das nennt sich Capsule, mit dem Update dahinterlegen, damit man ein Update machen kann. Und was wichtig ist, was ich nachher noch nutzen werde für mein Rootkit, ist, dass sobald der Kernel gebootet ist und ein virtuelles Speichermanagement hat oder das Paging, dass sich dann sämtliche Adressen ändern, wo das EFI liegt. Und der Kernel muss dann an das EFI ein Mapping übergeben, wo der Kram jetzt genau liegt. Und das wird halt mit diesem virtuellen Adresse-Layout, das in EFI übergeben wird, gemacht. Das EFI kann dann anschließend die Pointer konvertieren, sodass die halt wieder an die richtige Stelle zeigen, weil eine andere Funktion wieder aufgerufen werden kann. Und dann ist wieder alles im Router und EFI kann weiter funktionieren. Sonst würden die Pointer irgendwo hinzeigen, wo entweder nichts ist oder vielleicht eine falsche Sprache. Was zwangsläufig zu einem Crash führen würde. Dann gibt es dann noch die besagten Boot-Services. Die Boot-Services sind für genau diese EFI-Applikationen und die Bootloader gedacht. Das sind diese roten Kästchen, die wir da eben hatten. Und die können vom OS-Kernel, wenn er geladen worden ist, oder vielleicht auch sogar von dem Bootloader selbst, kurz bevor er in den Kernel springt, dann mit dem Exit-Boot-Services-Call aus dem Speicher entfernt werden. Das heißt, man hat dann nachher wirklich nur noch die Runtime-Services da liegen. Die Protokolle werden dann auch entfernt. Man hat dann nur noch diese Runtime-Services da liegen. Und in den Boot-Services werden dann verschiedene Dienste angeboten, zum Beispiel Speicher allokieren und deallokieren. EFI verwaltet uns also auch ein bisschen Speicher, also ein Malloc oder so ein Memlock. Dann kann ich die besagten Protokolle registrieren, wenn ich als Treiber geladen werde. Ich kann die öffnen, schließen, mir abholen, eine Liste davon geben lassen, welche gerade existieren und so weiter. Und ich kann weitere Executables einfach laden und ausführen. Ich kann eine Memory Map holen, damit ich weiß, wie mein Speicherlayout gerade aussieht. Und wie gesagt, ich kann mit Exit Boot Services die Boot Services einfach aus dem Rahmen rauswerfen, wenn ich sie nicht mehr brauchen sollte. Dann gibt es die besagten Protokolle. Das habe ich gerade eben eigentlich schon erklärt. Es gibt halt dann diese Protokolle, wenn ich dann als Treiber geladen werde, zum Beispiel, dann biete ich ein Protokoll an. Ich sage dann dem EFI die Boot Services, pass auf, ich habe hier so ein Protokoll, identifiziere das über diese GUID. Das hat auch so eine 128-Bit lange, möglichst unique Zahl, die da berechnet wird aus, ich glaube, MAC-Adresse und Zeitpunkt der Generierung, also Zeit spielt da auch eine Rolle. Und die wird als Identifikator dafür genutzt. Und genutzt werden kann das Ganze halt über die Boot-Service, indem ich mir die da registriere, abhole, öffne. Da gibt es halt jetzt verschiedene Dinge. Es gibt halt Dateisysteme, FAT, X2, HFS Plus auf Apple-Geräten und so weiter. Und Treiber, die zum Beispiel diesen Discrete oder Discrete zum Beispiel anbieten oder auch komplexe Netzwerksubsysteme. Also zum Beispiel die aktuellen Apple-Geräte können sich so ein Recovery-Image aus dem Internet runterladen, per WLAN oder Ethernet Und das dann, das heißt, das EFI hat mittlerweile sogar ein komplettes Netzwerk, einen kompletten Netzwerkstack für sämtliche Protokolle, die man dafür so braucht. Wir sehen also schon, das Ganze ist eigentlich schon fast so ein komplettes Betriebssystem, nur ohne Scheduler. Also wir können immer nur ein Programm ausführen, aber das ist vom Umfang her doch schon ziemlich groß. Dann gibt es halt die Treiber, die wir laden können. Die Treiber selber sind auch einfach ganz normale Executables, die von verschiedenen Quellen kommen. Das ist halt die EFI-Systempartitionen, der Flash, wo auch das Core-System drin liegt, das wird dann auch Core-Treiber wieder drin liegen. Und, was ganz interessant ist, PCB-Option-ROMs. Das gab es beim BIOS auch. Wenn ich eine Netzwerkkarte irgendwo reinstecke in meinen Rechner und die kann halt per PXE booten, dann sitzt da noch ein kleiner Flash drauf. Das BIOS guckt dann halt in sämtlichen PCI-Devices nach, ob da so ein Flash drauf sitzt, ob da die passende Signatur und führt das aus. Und das ist dann eigentlich meistens was die Software, die diesen PXE-Boot, diesen Netzwerk-Boot dann ermöglicht. Und das passiert auch bei EFI. Das heißt, da liegt dann halt nicht mehr so ein BIOS-Executable drin, sondern halt tatsächlich ein EFI-kompatibles Executable und damit kann ich dann auch Netzwerk-Boot machen. VGA-BIOS ausführen, was meine Grafikkarte irgendwie mal konfiguriert wird und solche Sachen. Der Ladevorgang eines Treibers ist eigentlich ziemlich einfach. Der wird halt geladen, steht halt in diesem, das sind halt alles PE-Executables, das sind also Exe-Files oder DLLs, kennt man unter Windows. Da steht dann irgendwo ein Entry-Point drin, der EFI lädt ihn dann, passt die ganzen Metainformationen, springt dann da rein in den Entry-Point und in dem Entry-Point werden dann über die Boot-Services diese Protokolle registriert. Danach hört die Funktion im Prinzip auf. Man gibt dann Status-Code zurück, ob das jetzt irgendwie erfolgreich war oder nicht. Wenn es nicht erfolgreich war, kommt der Driver-Dispatcher, der dafür verantwortlich ist, diese Treiber zu laden, halt her und schmeißt uns aus dem Rand. Weil, was will der mit uns? Also funktioniert ja nicht offensichtlich. Und wenn der Success-Status-Code zurückkommt, dann bleibt der halt im Arbeitsspeicher. Dann sind halt diese Protokolle registriert. Und sobald sich jetzt jemand anders da so ein Protokoll abholt und dann in diese Funktion reinspringt, ist der im Prinzip in unserem Code von unserem Treiber. Das heißt, Treiber selber haben nicht irgendeine Schleife oder so, in der sie laufen und die ganze Zeit auf Events warten, sondern es ist tatsächlich einfach nur so ein Funktionscall, mit dem wir da diese Funktionsparameter reinspringen können. Okay, soviel zur Architektur selber von EFI, wie es innen drin aussieht und was man damit so machen kann. Jetzt gibt es diese Firmware-Images. Das war im Prinzip der Kern meiner Arbeit, mit der ich mich da beschäftigt habe, weil wenn ich so ein Rootkit haben will, dann muss ich halt auch irgendwie dieses Rootkit in diesen Flash reinbekommen. Und jetzt muss ich mir angucken, wie kann ich diese Flash-Images zerlegen, also wie sehen die aus erstmal, wie kann ich die zerlegen und wie kann ich neue generieren. Ich habe dazu mal so ein Schaubild gemalt, das sieht man auf der rechten Seite und diese Firmware-Volumes selber können halt auf verschiedenen Datenträgern liegen. Das ist halt in der Regel so ein NAND oder NOR-Flash, wo direkt auf unserem Motherboard sitzt, wo dann wie beim BIOS einfach die Firmware drin liegt. Und dieses EDK2-Build-System, EDK steht für EFI Development Kit, das ist das Ding, was auf SourceForge im Quellcode liegt, erstellt dann aus einzelnen Dateien, die wir da kompiliert haben, mit unseren Treibern, mit unserer Driver Execution Engine und so weiter, anhand von einer Config genauso ein Image-File, das wir dann anschließend nehmen können, auf unser Motherboard flashen können, das wir können es testen, wir können es benutzen, wenn wir fertig sind und so weiter. Und genau so wird eigentlich in der Regel auch so ein EFI entwickelt von einem Hardware-Hersteller. Das Format sehen wir rechts, das ist also rekursiv definiert, das heißt, wir haben also dieser blaue Kasten außenrum, der dunkelblaue ist halt so ein Firmware-Device eigentlich, das ist halt sozusagen unser Flash-Chip. Da drin können dann mehrere sogenannte Firmware-Volumes sein, das ist so eigentlich sowas wie eine Partition eigentlich. Und in diesen Firmware-Volumes gibt es dann verschiedene Files. Diese Files können verschiedene Typen haben. Wenn wir dann irgendwie ein Firmware-Image-File zum Beispiel oder einfach ein Executable oder so ein PIE, also so ein Pre-EFI-Initialization-Kern, der dann ausgeführt wird, der dann von der Phase davor gesucht wird da drin, um den halt zu laden und solche Dinge. Und in den Files selber gibt es dann wieder Unterabteilungen, die sich Sections nennen. Und in diese Sections, die gibt es auch wieder mit verschiedenen Typen. Da gibt es dann die PE-Section, wo dann so ein Binary drin liegt. In der DPEX-Section zum Beispiel, das ist eine Dependency Expression, das ist dann so ein Bytecode, den EFI auswertet und versucht damit herauszufinden, ob es jetzt nötig ist, diesen Treiber zu laden. Wenn man Treiber jetzt ein Protokoll zum Beispiel für Netzwerkverkehr anbietet, aber gar kein Executable irgendwie dieses Netzwerkverkehrprotokoll benutzt, dann brauche ich den nicht laden, weil ich brauche den zu dem Zeitpunkt. Sobald jetzt aber eine EFI-Applikation geladen wird, die dann plötzlich Netzwerk machen will, dann weiß der Driver-Dispatcher halt, okay, ich habe da mal diese Defect-Section gehabt, da stand drin, irgendwie, ich biete ein Netzwerk an, den muss ich jetzt laden, dann wird er auch geladen. Dafür sind diese Sections da. Und was dann halt jetzt diese rekursive Definition ausmacht, ist, dass zum Beispiel dann Files wieder Sections enthalten können, die zum Beispiel compressed sind und darin kann wieder anfangen bei sein. Das heißt, wir haben also dann nochmal so ein oranges Ding dann nochmal in so einem File drin. Das macht man dann um Compression und so weiter zu haben. Ja, also die Firma Images werden halt dann, wie gesagt, durch das EDK erzeugt. Und die Beschreibung dieser Struktur ist dann im Prinzip so ein sogenanntes FDF-File. Das ist ein Flash Description File. Das ist auch komplett durchspezifiziert. Da gibt es seitenweise Grammatiken in den Spezifikationen, wie das auszusehen hat, was man da irgendwie erzeugen muss. Und was ich dann nachher auch gemacht habe. Die sieht dann so aus. Man hat also FD steht für Firmware Device. FV steht für Firmware Volume. Ich habe das ein bisschen gekürzt, das ist diese Snip-Tags sozusagen. Man sieht also, wir haben irgendwo definiert, wo unser FD kriegt den Namen OVMF. Der liegt halt irgendwo im RAM, danach an der Base-Adresse, die da oben angegeben ist. Wir haben dann eine Größe des Flash-Devices und solche Dinge halt alles. Darunter haben wir dann halt, wo diese Zahl, eine Pipe und dann noch eine Hexzahl steht, haben wir im Prinzip die Location und die Größe eines Firmware-Volumes, das wir in dieses Firmware-Device reinlegen wollen. Also das erste wäre dann FV-Main Underline Compact. Das zweite wäre die SEC-EV, wo dann der Security-Kern, die Security-Phase drin liegt. Und die sind weiter unten definiert, das sieht man da auch, da gibt es auch wieder so ein bisschen Config-Zeug, was man von alleine gerne hätte. Also ein Kram. Und dann kommen auch schon die einzelnen Files in den Firmware Volumes, die dann durch so ein GUID identifiziert werden. Das ist dieser lange Hexfilm, den man da sieht, neben dem File FV Image gleich. Das ist dann auch gleichzeitig der Name dieser Section, also man hat keine Dateinamen oder so, sondern diese GUIDs sind die Dateinamen. Da drin kommt dann so eine Section, die ist dann GUIDed, das heißt vom Typ GUIDed oder guided, die wird. Das Verhalten dieses Dings wird halt sozusagen durch die GUID dann spezifiziert. Und genau diese GUID steht dafür, das Ganze, den gesamten Inhalt dieser Section mit LZMA zu komprimieren. Und darin haben wir dann eine Section, die ist dann vom Typ Firmware Volume Image und das ist dann, dem wird dann halt so eine Main-FV zugewiesen, die sieht man jetzt hier nicht mehr, aber die ist im Prinzip genauso definiert. Und unten sieht man dann die Security-FV, da gibt es dann diese Inf. Befehle und die inkluden im Prinzip eine, naja, ich sag mal, Makefile oder sowas. Damit weiß dann das Build-System, okay, der will halt irgendwie jetzt dieses Security-Main-Paket bauen, dann wird das halt kompiliert und dann wird das da sozusagen als File hingelegt. Und dann baut er danach das Image daraus aus den einzelnen kompilierten Binaries und legt dann genau da an diese Stelle, wo wir diese Infiles inkludiert haben, legt er dann dieses Binary hin. So. Ethikon. In der Mangelung eines besseren Namens heißt der so. Das ist mein selbstgeschriebener Firmware-Image-Parser. Der kann also genau dieses binäre Dateiformat kann der parsen. Der hat erstmal drei Funktionalitäten. Die erste, die ich implementiert habe, war einfach erstmal die Struktur, in so einer Baumstruktur auszunehmen, damit ich überhaupt erstmal sehe, wie sieht es da drin aus? Was muss ich überhaupt mit dem Kram machen? Die zweite Funktionalität ist dann, den Inhalt eines solchen Binärfiles einfach mal in mein Dateisystem zu dumpen. Das heißt, der legt dann irgendwie für jedes Firmware-Volume-Image legt einen Ordner an, da drin für jedes File legt er nochmal einen Ordner an, der mit der GUID betitelt ist und da legt er dann die einzelnen Sections als Files rein. Damit ich da mal die RAW-Files einfach mal von so einem Moggerbot einfach mal so rumliegen habe und da mal reingucken konnte. Und die dritte Funktionalität ist dann genauso ein FDF-File zu generieren. Was wir eben gesehen haben, was dann sich diesen Inhalt des vorher gedumpten EFI-Images nimmt und einfach wieder zusammenbaut. Das heißt, wenn ich mir so ein Motherboard jetzt irgendwie wegbauen will, dann nehme ich mir das, lese den Flash aus, schaue mir an, wie es aussieht, dump den Kram im Dateisystem, generiere mir so ein FDF-File, frickel da so lange von Hand noch rum, bis das so aussieht wie auf dem Original, füge da mein Rootkit hinzu, baue das neu und flash das wieder. das kann man vielleicht auch noch zeigen. Das sind ungefähr 1000 Zeilen Python, das sind jetzt nicht allzu viele, aber auch nicht allzu wenig, das hat schon echt lange gedauert, bis das Ding vernünftig funktioniert. Und das sind jetzt also die Funktionalitäten davon. Das ist jetzt, ich habe mir da jetzt mal so ein VMware-EFI genommen, habe das einfach mal geprintet. Da sieht man halt im Prinzip dieselben Strukturen, nicht in ganz so schönen Bunt, wie ich das eben hatte. Man sieht also da oben, fängt also so ein Firmware-Volume an, dann die gesamte Länge, wie groß es ist, da drin ist ein File, da drin ist wieder eine Section, also das File hat den Typ Freeform, da drin ist eine Section, die hat den Typ Raw und da ist dann eine entsprechende Länge. Danach kommt halt wieder ein File, das hat halt die und die GUID, das ist dann vom Typ Firmware Volume Image, da drin ist dann diese GUID Defined Section, das ist im Prinzip genau das, was wir eben in, in dem FDF-File gesehen haben. Dieser GUID Defined Section ist dann also mit der LZMA compressed. Das merkt man Parser, decompressed den ganzen Kram, guckt dann da wieder rein, das ist dann wieder eine. Da drin ist dann wieder so eine Raw-Section. Die Raw-Sections sind einfach mal eingefügt wegen dem Alignment, weil es auf 32 Byte aligned ist. Da steht also nichts drin. Und dann kommt halt wieder so eine Section vom Typ Firmware-Volume, und da drin ist dann wieder so ein Firmware-Volume. Und da muss man dann einfach rekursiv durchgehen und das alles nach Stück für Stück parsen und sich dann einfach mal nicht ausgehen lassen oder so. Dann gibt es dann diesen Dump-Befehl, das ist dann sozusagen Teil 2. Habe ich das einfach mal gemacht und habe danach mal so ein Tree drauf ausgeführt, damit man mal die Struktur sieht, was der macht. Da sieht man dann halt also dieses Firmware-Volume 0, das ist also das erste Firmware-Volume, da drin ist dann wieder so ein File, da sieht man dann die einzelnen Ordner, also beim ersten jetzt 1B45CC und so weiter. Da drin ist ein Raw-Section, das Underline 0 und Underline 12, 10, 11 und so weiter, hat eigentlich nichts zu bedeuten. Das ist einfach eine fortlaufende Nummer, die muss ich da hinzufügen, weil, wenn ich zum Beispiel mehrere Raw-Files in einer Raw-Sections in einem File habe, dann habe ich mir die gegenseitig überschrieben, weil die sind alle Raw. Deswegen habe ich einfach eine fortlaufende Nummer hinten reingehangen und dann war das Problem sozusagen gelöst. Okay, den dritten Teil brauche ich eigentlich nicht zeigen von der Funktionalität, weil der generiert einfach genauso einen File. Dann gibt es jetzt die Rootkits. Was man im Prinzip da eigentlich macht, ist einfach, man baut sich so einen Treiber, lässt sich laden, saugt ein bisschen in diesen Funktionspointer-Tabellen rum und dann ist man geordnet. Das Problem ist, zum Beispiel ist da so ein Simple Text-Input-Protokoll, das ist eigentlich dafür da, Keyboard-Input zu holen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wer einen Mac hat, kennt das vielleicht, wer seine Festplatte voll verschlüsselt hat, der muss beim Booten sein Passwort eingeben. Damit natürlich, oder seine Passphrase, damit natürlich die gekryptete Partition entschlüsselt werden kann und davon weg kann und das Dateisystem geladen werden kann. Man gibt diese Passphrase aber in einem EFI-Loader ein. Dieser EFI-Loader liegt auf dieser FAT-Partition, die ich eben erwähnt habe, diese EFI-System-Partition. Und der ist in keinster Weise irgendwie signiert oder gegen Manipulationen geschützt. Das heißt, entweder ich modifiziere den und puste mir irgendwie, weil EFI kann ja ein Netzwerk, per UDP oder so diese Passphrase irgendwo hin und dann war es das mit der Krypto. Wenn ich das ein bisschen geschickter machen will und vielleicht könnte ja auffallen, wenn man irgendwie nach jedem Booten vielleicht irgendwie mal eine Checksum oder seinen Bootloader macht oder so, und wenn die plötzlich anders ist, dann fängt man an Festplatten zu vernichten oder so. Wenn ich das ein bisschen geschickter machen will, dann schreibe ich einfach einen Treiber, der halt dieses Simple Text-Input-Protokoll entweder anbietet, bevor dieser Keyboard-Treiber geladen wird, dann kann ich einfach selber einen Keyboard-Treiber implementieren. Oder ich baue einfach einen Treiber, der einfach diesen Funktionspointer in diesem Protokoll einfach überschreibt. Und dann kriege ich den Input auch mit. Also das ist schon nicht ganz so schön. Ich habe das Ganze jetzt mal an einem Linux-Kernel gemacht, weil da gibt es halt Quellcode zu und ich konnte halt sehen, was der da tut und ich konnte ihn backen und so weiter. Das Problem ist, wenn unser Treiber geladen wird, dann läuft unser Kernel ja noch nicht. Das heißt, ich kann den Kernel nicht patchen. Also mein Ziel ist es ja, den Kernel, der irgendwie vom Bootloader in den RAM geladen wurde, den Code da so zu verändern, dass der macht, was ich gerne hätte. Also zum Beispiel Remote Shell zu spawnen, sobald ich da so ein magisches Ping-Paket hinschicke. Oder einfach mal sämtliche Crypto-Keys irgendwo hinzupusten oder sowas, die da irgendwie auf dem System benutzt werden. Geht aber nicht, weil der Kernel ist ja noch nicht geladen. Aber der Kernel ruft ja irgendwann Execute-Service und diese Set Virtual Address mal auf. Zu dem Zeitpunkt ist der Kernel geladen. Das heißt, wir bauen einfach einen Treiber, der diese Event-Callbacks einfach registriert und einfach im RAM sitzt und darauf wartet, gecallt zu werden. Dann läuft der Kernel und ich kann dann halt fröhlich im RAM einfach patchen, kann Funktionspointer umlegen und so weiter. Ein Beispiel, was ich hier gemacht habe, ist einfach ein ganz einfaches Proof of Concept. Wenn ich einen Kill-Syscall ausführe mit der PID 7777, erlange ich lokale Rootrechte. Also das war so das Einfachste, was mir eingefallen ist. Der Ablauf von diesem Treiber ist also erstmal einfach diesen Virtual Address Map Change Event Callback zu registrieren. Dann allokiere ich ein bisschen Speicher irgendwie also das ist jetzt der Ablauf des Treibers, was man im Rootkit-Treiber eigentlich macht. Allokiere ich ein bisschen Speicher, der ist vom Typ EFI Runtime, Executable EFI Runtime. Das heißt, der ist als Executable markiert und als Runtime-Speicher. Das heißt, nachdem der Kernel Exit Boot Services aufruft, bleibt der Speicher da, weil das ist ja Runtime-Speicher. Der kann ja vielleicht von irgendeinem Runtime-Service irgendwie noch genutzt werden oder so. Deswegen kann der Kernel den nicht rauswerfen. Weil der als Executable markiert ist, kann der Kernel da auch keine NX-Bit setzen. Ich habe das also 64-Bit gemacht, so benutzt halt dieses NX-Bit, dass ich ja Pages als Non-Executable markieren kann, damit ich da nicht einfach irgendwie Code reinlegen kann und reinspringen kann. Wollen wir hier gar nicht darum zu kümmern, weil der Kernel kann das nicht Non-Executable mappen. Weil sobald der ins EFI crawlt, muss dieser Code ausgeführt werden. Danach kopiere ich halt meinen Payload, also mein Exploit-Payload einfach in diesen Buffer und return halt diesen Status-Code, dass ich halt Success. Dass das alles successful war, was ich da gemacht habe, damit ich halt im RAM bleibe und EFI weitermacht und dann halt in diesem Prozess ne, den Bootloader lädt, der lädt den Kernel und so weiter. Und dann irgendwann ruft der Kernel dieses Set Virtual Address Map auf, ich kriege meinen Callback, da korrigiere ich dann anhand dieser Map einfach diesen Pointer zu diesem Buffer, suche mir die Syscall-Tabelle, überschreibe diesen Pointer und dann habe ich diesen Syscall eigentlich gerückt im Kernel. Das ist der Code dazu. Also wirklich nur ein paar Zeilen, das sind die ersten vier Schritte. Die anderen beiden habe ich gleich auf dem anderen Slide. Man sieht also einfach, GBS steht für, also das ist jetzt dieser Entry Point von dem Treiber. Direkt der erste Befehl ist direkt einfach dieses GBS City Boot Services. Da gibt es dann so eine Funktion Create Event X. Da wirft man dann rein, okay, weiß ich nicht, sagen wir mal Bescheid, wenn irgendwie dieses Virtual Address Change Event aufgerufen wird und gibt dem einen Funktionspointer zu einer Funktion, was auch werden soll. Dann unten danach führe ich dann halt GBS Allocate Pages aus, damit kann ich mir dann eine Page, also 4096 Byte Speicher allokieren. Ist halt vom Typ EFI Runtime Services Code, das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe, executable, wird nicht vom Kernel entfernt oder vom EFI, wenn ein Execute Services ausgeführt wird und so weiter. Kopiere dann meinen Chatbot da rein und gebe Success zurück. Schritt 2, 3 und 4. Schritt 5 und 6 sehen dann so aus. Das ist jetzt dieser Callback, sobald dieser Set Virtual Address Map Callback ausgeführt wird. Da benutze ich dann GRT, das steht für Runtime Services. Da rufe ich dann dieses Convert Pointer auf, damit ich dann anschließend die richtige Adresse von meinem Buffer mit meinem Shellcode oder meinem Payload drin habe. Und dann habe ich dann wieder so eine Konstante definiert. Ich mache keine großen Anstalten in diesem Proof of Concept, jetzt irgendwie für verschiedene Kernel-Versionen die Adressen von irgendwelchen Tabellen auszufinden. Die sind jetzt einfach hardcoded da drin. Ist dann ein syscall-tabled Start. Und da setze ich dann einfach die Adresse von diesem Callback einfach auf diese Payload-Adresse. Das heißt, bei dem Kill-Syscall, Nummer 62 steht halt für den Kill-Syscall. Das heißt, sobald der aufgerufen wird, springt der nicht mehr in den normalen Syscall-Händler, sondern in meinen. Der sieht so aus. Ist jetzt 64-Bit-Assembler. Ist eigentlich ganz einfach. Deswegen habe ich die roten Kästen dann hier gemacht. Das erste, was einfach gemacht wurde, ist, der guckt halt einfach nach CPID 7777. Wenn nicht, schlägt er nach Auto Original. Wenn doch, läuft er in Elevated Privileges. Was der da macht, ist einfach, der ruft halt zwei Kernel-Funktionen auf: Commit Creds und Prepare Kernel Cred. Womit einfach, wenn ich Prepare Kernel Cred mit Null aufrufe, dann bekomme ich so eine Struktur zurück, die halt überall 0 stehen hat, UID, GID 0, das heißt Rootrechte. Und mit Commit-Creds weise ich den aktuellen Prozess, der den Syscall gemacht hat, einfach zu. Und danach return ich und dann wird halt kein Kill ausgeführt, sondern ich bin gut. Sollte die PID nicht 7777 sein, dann läuft er halt ein Auto-Original und ruft den originalen Kill-Syscall auf und wir wollen ja nicht auffallen. Wir wollen ja trotzdem killen. Ja, dann habe ich sozusagen meinen Treiber, jetzt muss ich den nur noch irgendwie auf dieses Motherboard bekommen. Und das war das, was ich gerade eben schon gesagt habe, ich dump mir diese Firmware, zerlege die mit meinem Parser gucke mir das Ding an. Ich generiere mir da so ein FDF-File für das Bildsystem, passe das so lange von Hand an, bis das so ungefähr so aussieht, wie es vorher war, damit halt sichergestellt ist, dass das Ding auch wirklich bootet. Dann füge ich meinen Treiber hinzu, nämlich genau über so ein INF-Ding, wo ich einfach so ein Infile geschrieben habe, was mein Treiber compiled, das füge ich dann einfach so hinzu, baue das neu und dann ist plötzlich der mein eigener Treiber, der dann geladen wird mit meinem Shellcode und Payload und was nicht alles, ist dann in meinem EFI-Image und dann muss ich das eigentlich nur flashen. Also das heißt, ich brauche lokale Bootrechte, davon bin ich jetzt ausgegangen und der Flash-Chip darf natürlich nicht whitelocked sein, sonst kann ich nicht schreiben. Und auf neueren Macs, bei denen hier zum Beispiel, ist das der Fall. Das heißt, ich kann nicht einfach, selbst wenn ich irgendwie lokal boot bin, kann ich bei neueren Maschinen nicht einfach auf den Flash schreiben. Das ist ganz so kaputt, wie sich das eigentlich anhört, ist es dann doch nicht. Ich habe mir allerdings auch noch nicht den Update-Vorgang angeguckt mit diesen Capsules. Sollten die nicht signiert sein, kann man einfach ein Update triggern. Und dann update ich die beim nächsten Booten, aber ich gehe davon aus, dass sie signiert sind. So, dann habe ich noch eine kleine Demo. Zeit ist dann nicht. So. Habe ich noch eine kleine Demo dazu. Ich habe also das hier jetzt ganz normal in die VMware gemacht. Ich habe da also das Info gedumpt, habe mir da halt also meinen Treiber reingelegt, habe dann in so einem Konfigurationsfile einfach gesagt, dass er dass nicht sein EFI, sondern mein EFI benutzen soll. EFI64 dort filename ist dann einfach der Pfad zu meinem selbstgebauten VMware Firmware Device Image. Und das führt er jetzt auf. Ich habe jetzt noch so ein Serial, ich benutze den Treiber noch so ein Serial Port, um einfach so ein bisschen Debug Information zu haben. Ich habe dann VMware gesagt, der soll mal einfach dann den ganzen Kram, der passiert, Serial kommt, einfach in so ein File haben. Das habe ich jetzt mal geteilt. Das heißt, wir können gleich sehen, was passiert. Wenn ich jetzt die VM starte, dann sieht man hier schon, der Treiber läuft schon. Das ist schon das Erste, was der Treiber ausgegeben hat. Der hat also seinen Payload allokiert und seinen Speicher allokiert und den Payload da reinkopiert. Jetzt bootet der Kernel und jetzt kam der Callback. Das heißt, dieser Kernel hat jetzt damit schon dieses Set Virtual Address Map aufgerufen und hat dann jetzt zurückgecallt in das EFI. Dann ist mein Treiber aktiv geworden, weil ich ja auch mit in dieser Benachrichtigungskette hing und der hat dann halt seinen Pointer konvertiert, der liegt halt lag halt vorhin in der Adresse 0x3ff1d000 und jetzt liegt er halt an fffff8800 3ff und so weiter. Danach hat er sich den Kill-Source-Call geholt, hat den geguckt und dann ist okay. So. Das ist jetzt ein ganz normales Ubuntu und man fällt einem erstmal nichts auf. So, startet jetzt. Kill ich einfach nur meinen Top hier. Top. Also jetzt kill ich einfach mal die PID 31, das kann man wahrscheinlich nicht mit. Jetzt kill ich einfach mal die PID 3195, das heißt, mein Top müsste eigentlich gleich zugehen, passiert auch. Ich bin also immer noch UID 1000, also User. Jetzt kill ich einfach mal 7777, nichts ist passiert, außer dass ich plötzlich schwul bin. Man kann ja jetzt natürlich noch andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel einfach irgendwie so ein ICMP-Paket-Händler hochnehmen und dann irgendwie darauf warten, dass so ein magisches ICMP-Ping-Paket ankommt. Und dann plötzlich ein Connect-Backshell oder so zu dem Source oder so etablieren, weil da habe ich einfach keinen Shell-Profil stehen. Ja. ja, ich benutze eigentlich kein Sumo mehr, weil dann muss ich mir ein Passwort eingeben. Was zwangsläufig auf uns zukommen wird, das wird jetzt ein bisschen weniger technisch, aber ein bisschen mehr so Free Software und mir gehört mein Gerät, deswegen kann ich damit machen, was ich will, weil ich habe es gekauft. Secure Boot droht sich halt, wie gesagt, schon zu etablieren durch Windows 8 und meiner Meinung nach verlieren die User, die tatsächlich an so ein Gerät vorgesetzt bekommen, wirklich die Kontrolle, was sie auf ihrem System ausführen dürfen und was nicht. Die Plattformhersteller und die OEMs wie Dell, Apple und so weiter können mit diesem System entscheiden, was ausgeführt werden darf und was nicht. Enforced wird das Ganze halt durch signierten Code, das heißt, wir sind bis an die Zähne bewaffnet mit asymmetrischer Krypto, in der Regel RSA, und durch verschiedene Signaturverfahren können wir also dann irgendwie feststellen, ob jemand an den Binaries etwas geändert hat oder nicht, weil die einfach unterschrieben sind mit einem Private Key. Ändere ich ein Byte, ist diese Signatur kaputt und das kann man feststellen. Und das Ganze erinnert schon so ein bisschen an so eine Spielekonsole, wie so eine Xbox 360, wo das Gang und Gäbe ist, eine PlayStation 3 oder vielleicht sogar so ein iPhone oder ein iPad. Die Spezifikation selber, wie Secure Boot funktioniert, beschreibt mehrere Keys. Das ist also, die zwei wichtigsten sind eigentlich der sogenannte PK und KEK, der Platform Key und die Key Exchange Keys. Diese Schlüssel liegen im NVRAM in einem sicheren Storage. Die Spezifikation sagt, dass der Platform Key in einem Storage liegen muss, der tamper resistant und deletion resistant ist. Das heißt, wir können nicht einfach hingehen und da Keys rauslöschen oder die ändern. Zumindest nicht ohne größeren Aufwand wie Chip abschleifen oder sowas. Die Key Exchange Keys müssen in einem tamper resistant Storage liegen. Das heißt, wir können die zwar löschen, bringt uns aber nichts, wie ich gleich erklären werde. Aber wir können sie nicht modifizieren, ohne weiteres. Jedes Binary, wie gesagt, muss halt so eine gültige Signatur haben, irgendeine, die jetzt nicht unbedingt mit dem Platform Key oder Key Exchange gesigniert sein muss, sondern mit einem anderen Key. Das heißt, wir haben keinerlei Modifikationen mehr, wir können keine selbstgeschriebenen EFI-Treiber oder EFI-Applikationen ausführen, wie zum Beispiel einen selbstkomponierten Grub. Das heißt, wir können also im Endeffekt auch kein Linux ausführen, kein Arbeitsbetriebssystem. Es sei denn, irgendjemand drückt halt einen privaten Schlüssel raus, damit wir uns selber unseren Web signieren können, was aber dieses ganze Security-System wieder ad absurdum führen würde, weil dann könnte ein Malware-Schreiber oder so halt einfach diesen Key nehmen und den dann signieren und der wieder ausgeführt. Der, jetzt mein Vorteil ist halt, dass ich halt nicht mehr einfach so irgendwelche Treiber in so ein EFI injecten kann, um damit dann irgendwelche Payload in den Kanal zu kriegen. Das heißt, wir haben faktisch keine Malware. Der Plattform-Key selber kommt erstmal vom Hardwarehersteller, das ist dann also Dell, HP, Apple und so weiter. Der kommt in diese Storage. Es gibt zwei Modi, wo sich dieses EFI befinden kann. Das ist einmal der User-Mode und der Setup-Mode. Der Sport befindet sich in einem Setup-Mode, wenn kein Plattform-Key gesetzt ist. Dann kann ich einfach so irgendwie den Key nehmen und den setzen. Danach rutschen wir in den User-Mode. Im User-Mode, wenn da ein Plattform-Key installiert ist, kann ich nicht mehr einfach so den Plattform-Key löschen oder den Plattform-Key ändern, weil diese Anfrage dazu muss mit dem aktuell gesetzten Plattform-Key signiert sein. Dazu braucht es die private Hälfte dazu, die wird in der Regel nicht mitverteilt, weil sonst haben wir keine asymmetrische Krypto mehr, nur die öffentliche Hälfte und damit können wir nicht irgendwie den Plattform-Key entfernen. Dann gibt es die Key Exchange Keys. Die Key Exchange Keys kommen vom OS, Vendor oder andere Third Parties, wie zum Beispiel Netzwerkkartenhersteller, die Option-Ops verteilen. Für die OS-Vendor ist es halt wichtig, dass sie ihre Bootloader ausführen können, die halt auch signiert sein müssen. Die müssen zur Installation mit dem Plattform-Key signiert werden und erlauben also erstmal mit der Kommunikation mit der Firmware selbst. Und die Linux Foundation wird wohl kaum irgendwie so einen Schlüssel kriegen, weil der wäre dann öffentlich. Also sieht schlecht aus. Dann gibt es noch zwei Signaturdatenbanken für Images, die geladen werden, also Treibers oder Executables, es gibt eine Blacklist und eine Whitelist. Um diese Signaturen, um diese Listen zu ändern, müssen diese Listen nach der Änderung mit einem installierten Key Exchange Key neu signiert werden. Das heißt, Wir können die Dinger zwar löschen, da haben wir aber nichts von, weil wir können immer noch nicht diese Listen ändern. Wenn wir den Platform Key löschen können, wäre alles super, weil dann können wir den Setup out. Und könnten unseren eigenen Schlüssel übernehmen und wieder reingehen. Das heißt also, ohne Keys von irgendwelchen Ländern oder so, wird das relativ schwer, da eigenes Zeug zu installieren. Das heißt, Security mag zwar schön und gut für die Sicherheit sein, aber es nimmt halt, wie gesagt, dem User die selbst Kontrolle über die Hardware, die er halt rechtmäßig erworben hat. Auch sieht die Spezifikation halt keinerlei Weg vor, irgendwie Security deaktivieren zu können, außer den Platform-Key zu löschen. Das heißt, es gibt da keinen Schalter, den ich irgendwie in meinem Setup-Menü oder so umlegen kann und plötzlich ist es aus. Was ich aber dann auf der Wikipedia gesehen habe, ist, dass Microsoft auf x86 ähnlichen Geräten, also jetzt 32 und 64 Bit, Microsoft das fordert, dass es deaktivierbar sein muss. Auf den Windows 8 ARM-Tablets wird das allerdings nicht der Fall sein. Das heißt, da werden, wenn man da tatsächlich Linux, Android, also ist ja Linux, aber irgendwas anderes ausführen will, werden tatsächlich Jailbreaks nötig sein. Ja, also viel zu Secure Boot. Ich habe noch so einen kleinen Ausflug, was man da machen kann, zum Beispiel bei Apple-Geräten, habe ich schon erwähnt. Einfach mal den Update-Vorgang analysieren und einfach mal gucken, ist der Kunde überhaupt signiert? Weil wenn Sie sie signieren, dann halten Sie sich nicht an die Spezifikation dazu, weil es gibt dann halt noch in diesem EFI-Update-Capsule, so ähnlich aufgebaut wie ein Firmware-Image. Firmware-Volume gibt es dann so Signed Sections oder so, da liegt dann halt dann die Signatur noch mit drin, die sehe ich nicht bei Apple-Updates. Was ich allerdings sehe, ist unten am Ende, wo das File eigentlich aufhören sollte, hängt so ein Binärblock dran. Das sind einfach, das sieht aus wie random garbage und ich vermute, dass das irgendeine Art von Signatur sein wird. Aber das kann ich, wie gesagt, nicht bestätigen, weil ich es mir einfach noch nicht angeguckt habe. Dann vielleicht mal selber so ein EFI-Capsule bauen, wenn es nicht signiert ist, und einfach mal flashen. Gucken, was passiert. Und dann könnte man halt fürs Rootkit eigentlich noch cooleren Shellcode bauen, also vielleicht mal so ein Backshell oder vielleicht mal so ein Windows irgendwie Backdoor oder Mac OS. Und dann halt auch Symboladresse finden, automatisch, weil beim nächsten Update ändern sich die Adressen im Kernel, ein bisschen, oder vielleicht selber im Kernel compile, dann funktioniert das Ding nicht mehr. Aber das ist ja auch nur ein Proof of Concept. Okay, das war's von mir soweit. Gibt es irgendwelche Fragen dazu noch? Schreib das da einfach mal auf gut Dünken rein, baue das nochmal, vergleiche das nochmal und wenn es passt, dann war es das genau die Stelle. Also ich hatte das jetzt eigentlich noch nicht, dass ich es nicht hingekriegt habe. War es noch was für euch?
Habe ich das richtig verstanden, dass man im Prinzip zwei Möglichkeiten hat? Entweder man lebt mit dem Secure Boot, wie jetzt mit oder eigenen Key oder wie genau, das wäre dann zu klären. Oder aber man hat eben das Risiko, dass sich eine Mail-Rack quasi in der Boot-Routine ganz am Anfang reinbringt.
Naja, eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Also es gibt halt Secure Boot, es gibt Mail-Rack kann sich reinhängen und es gibt Hersteller setzen im Write-Lock und signieren ihre Updates. Das heißt, wenn der Write-Lock an ist und ich bin in deinem Betriebssystem root, dann kann ich nicht auf den Flash schreiben. Den Write-Lock kann man auch nicht entfernen, es sei denn, man resettet das System. Und wenn man das System resettet, dann ist der Write-Lock wieder weg, aber der wird dann wahrscheinlich relativ diesen Bootvorgang von EFI selber wieder gesetzt. Und ich könnte dann, also nachdem ich dann wieder die Kernel geladen habe, ist der Array auch bereits gesetzt. Das heißt, ich kann auch nicht über einen eigenen Kernel oder so einfach irgendwie was schreiben. Ich könnte aber versuchen, ein Update zu machen über so ein Capsule. Wenn das allerdings signiert ist vom Hersteller, dann kann ich da auch nicht einfach so mir ein Update generieren, weil das EFI würde das einfach rejecten. Es würde einfach nicht updaten, wenn die Signatur nicht stimmt, weil ich habe ja den Private Key nicht. Dann kann ich den nicht machen. Also ich habe halt ein Intel Motherboard, wo das genau so ist. Das ist halt von Intel signiert. Ich habe das dummerweise, habe ich den Flash aus Versehen gelöscht, deswegen ist das gerade tot. Aber da kann ich halt in dem Update-File, was ich habe, kann ich halt sehen, dass es signiert ist und es war write-locked. Ich habe den extern gelöscht. Ich musste den wirklich vom Board runterlöten und mit einem externen Programm musste ich den dann